Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Gleichheitsgrundsatz von der Idee her natürlich etwas ganz Großartiges ist, nämlich zu sagen, alle Menschen sind gleich. So kann man es lesen. Nun ist die Verfassung natürlich auch so gemacht, zu sagen, aber Ungleichheit muss auch eben dann ungleich behandelt werden. Und so wie es ausgefüllt wird, sind häufig Verschränkungen, die eben zum Beispiel auch noch mit rassistischer Diskriminierung zusammenhängen oder auch mit ableistischer Diskriminierung, queerfeindlicher Diskriminierung etc. zusammenhängen, die werden dann häufig nicht berücksichtigt. Und das ist ein großes Problem. Wir leben 75 Jahre nach der Erschaffung des Grundgesetzes immer noch im Patriarchat. Und der Gleichheitsgrundsatz ist eben in ganz vielen Bereichen lange nicht eingehalten. Wir haben immer noch die große Benachteiligung beim Lohn, bei der Care-Arbeit. Und vor allem haben wir immer noch die massive geschlechtsbezogene Gewalt, die sich offensichtlich allein durch das Berufen auf den Verfassungsgrundsatz nicht lösen lässt.
Christina Klemm, Strafverteidigerin und Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt, beschreibt hier in einem Beitrag des DDF zum Artikel 3 des Grundgesetzes ein Kernproblem. Gewalt gegen Frauen und queere Personen ist in Deutschland tief verankert, politisch, gesellschaftlich, historisch. Sie lässt sich nicht allein durch Gesetze beenden und sie verschwindet nicht dadurch, dass sie ignoriert wird. Auch in ihrem 2020 erschienenen Buch Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt oder dem 2023 erschienenen Band Gegen Frauenhass macht Christina Klemm deutlich, wie alltäglich, wie systematisch und wie folgenreich diese geschlechtsspezifische Gewalt ist und wie sehr Betroffene darauf angewiesen sind, dass ihre Erfahrungen nicht verstummen. Wenn wir heute über geschlechtsspezifische Gewalt sprechen, sprechen wir nicht über Einzelfälle. Wir sprechen über Macht, über Strukturen und über die Frauen und queeren Personen, die sich seit Jahrhunderten dagegen gewehrt haben. Seit Jahrzehnten auch in Bewegungen verbunden. Jedes Jahr am 25. November wird weltweit der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen begangen. Seit den frühen 1980er Jahren, getragen von feministischen Bewegungen in Lateinamerika und später weltweit. Doch gerade beim Thema Gewalt gilt, nicht ein einzelner Tag ist entscheidend, jeder Tag zählt. Dass Gewalt heute nicht mehr als privates Problem gilt, sondern als politisches Thema, ist auch das Ergebnis einer langen Geschichte feministischer Kämpfe. AkteurInnen, die Häuser besetzten, Notrufe gründeten, Schutzräume aufbauten. Und die begonnen haben, diese Kämpfe zu dokumentieren. In Flugblättern, Prozessbeobachtungen, Radiobeiträgen, frühen wissenschaftlichen Arbeiten. Viele dieser Spuren wären heute verloren, wenn nicht feministische Archive seit den 1970er Jahren diese Materialien gesammelt hätten. Auch in den IDA-Einrichtungen liegen die Geschichten der Anti-Gewalt-Bewegung. Geschichten des Widerstands, der Organisierung, des Tabubruchs. In dieser Folge schauen wir in zwei dieser Archive nach Bochum. Auszeiten und Liselle. Sie bewahren Dokumente aus 40, 50 Jahren feministischer Anti-Gewalt-Politik und zeigen, wie aus vermeintlich privater Gewalt ein öffentliches und politisches Thema wurde. Und wir sprechen mit einer der Organisationen, die diese wichtige feministische Arbeit heute weiterführen, wie etwa Damigra, die mit einer intersektionalen Perspektive zum Beispiel im Bündnis Istanbul-Konvention aktiv ist. Denn die Geschichte der Antigewaltbewegung zeigt, vieles hat sich verändert, aber vieles ist auch geblieben. Wir hören heute in die Archive und in die Gegenwart. Bevor wir tiefer einsteigen, ein kurzer Hinweis. Diese Folge thematisiert verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt. Falls du selbst betroffen bist oder Unterstützung suchst, wende dich bitte an eine Beratungsstelle vor Ort oder an bundesweite Hilfsangebote, etwa das Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen oder Fachberatungsstellen im BFF-Netzwerk, zum Beispiel Damigra. Wir verlinken diese in den Shownotes.
Listen to the Archive.
Es gibt den Bereich Gewalt, der ist hinter mir und im oberen Bereich.
Besuch im Feministischen Archiv Auszeiten in Bochum, das im Dezember 2025 sein Jubiläum feiert. 30 Jahre Auszeiten. Mitbegründerin Rita Kronauer führt entlang der Regalreihen, dicht mit Ordnern vollgestellt und sorgsam beschriftet. In den Regalen von Auszeiten liegen Jahrzehnte feministischer Dokumentation. Rita Kronauer zeigt uns, wie Gewalt hier kategorisiert wird und was diese Kategorien über gesellschaftliche Debatten verraten.
Da gibt es Kategorien von Morde an Frauen, Femizide, die wir auch von Anfang an natürlich geführt haben. Also das geht jetzt vor allem um Deutschland, also deutsche Gewaltgeschichte, wenn du so willst. Auch da die Zeitungsartikel, die Meldungen, also wie sie dann abgebildet sind, weil das ja als Beziehungstat auch früher immer benannt wurde, was ja, denke ich, hinreichend auch bekannt ist eigentlich, bis das mal überhaupt als Mord oder dann auch mit dem Begriff Femizid, den auch die lateinamerikanischen Frauen hier zu uns ja gebracht haben, sodass die deutsche und auch die italienische Frauenbewegung, europäische Frauenbewegung auch diesen Begriff übernommen haben. Also wir haben angefangen mit dem Begriff Morde an Frauen, ne? Also mit dem deutschen Begriff.
Auszeiten dokumentiert nicht nur die Fälle selbst, sondern auch die Debatten über sexualisierte Gewalt.
Und in dieser Kategorie sind zum Beispiel alle Prozesse, Prozessbeobachtung, Prozessberichte aufgeführt. Also weniger die Tat selbst, die natürlich oft dann auch in diesen Artikeln beschrieben wird, als jetzt die Art, wie diese Prozesse geführt wurden.
Und manche Themen wuchsen im Laufe der Zeit so stark, dass sie eigene Kategorien brauchten.
Dann haben wir die Kategorie, und das ist eine neuere Kategorie, sexuelle Gewalt durch prominente Männer. Ich gucke gerade, es begann am Anfang auch mit der Benennung der Männer. Ne? Am Anfang Kachelmann und so weiter. Da gibt es nochmal einen extra Ordner zu. Dieser Ordner, Debatten um sexualisierte Gewalt durch prominente Männer, wurde 2009 angelegt. Also da wurde das so ein Thema, dass wir gesagt haben, das geht ja unter in den anderen Kategorien, unter Debatten oder so, die gesellschaftliche Debatten zur sexualisierten Gewalt. Wir brauchen da einen eigenen Ordner für und eine eigene Kategorie. Und da wird bis heute, also es explodiert, dieser Ordner. Ne? Also wie wir ja wissen, hat ja die gesamte Thematisierung von Gewalt durch die autonome Frauenbewegung dazu geführt, dass dann zum Beispiel überhaupt so eine Bewegung wie MeToo entstehen konnte. Nur auf dieser Basis war das ja möglich, dass diese prominenteren Frauen auch den Mut fanden, überhaupt die Thematik anzusprechen. Also in den 70er Jahren, als die Frauenbewegung, die autonome Frauenbewegung, das zum ersten Mal angesprochen hat, wurde ja das auch teilweise einfach lächerlich gemacht. Es wurde nicht ernst genommen, es wurde immer in Frage gestellt. Die Diskussion darüber, was ist überhaupt Gewalt, das ist doch keine Gewalt, das ist doch ganz normal und so ist es eben in dieser Gesellschaft. Also diese Debatten, die mussten wir alle auch durchstehen und uns wehren und auch eine feministische Interpretation von Gewalt und auch ganz klare Parteilichkeit für Frauen, die gesagt haben, sie sind von sexueller Gewalt betroffen, die einnehmen und die auch vertreten, dass den Frauen geglaubt wird.
Aber Gewalt ist nicht nur eine Frage einzelner Kategorien. Sie ist ein umkämpfter Begriff. Wie würde Rita Kronauer ihn umschreiben?
Ja, Gewalt ist ein riesiger Begriff. Deshalb haben wir versucht, jetzt auch in diesem Bereich schon auch zu differenzieren. Wir haben zum Beispiel eine Kategorie alltäglicher Sexismus. Da fängt es dann schon an. Was ist alltäglicher Sexismus? Also das Hinterherpfeifen und was heute ja auch dann mit englischen Begriffen belegt wird. Oder auch Catcalling, genau, danke. Oder unterm Rock fotografieren und solche Sachen. Ich meine, das ist ja schon nochmal eine Stufe weiter. Also ich denke, es gibt verschiedene Stufen auch von Schwere von Gewalt bis hin eben zu sexueller Kriegsgewalt, die systematisch durchgeführt wird und die auch nochmal bei uns in anderen Kategorien gesammelt wird.
In den Beständen von Auszeiten findet sich auch viel Material zu internationalen Formen von Gewalt, etwa zu sexualisierter Kriegsgewalt und zur Arbeit von Organisationen wie Medica Mondiale, die sich weltweit für betroffene Frauen einsetzen. Auch dokumentiert ist, wie schwierig es war, solche Verbrechen überhaupt vor internationale Gerichte zu bringen. Diese Materialien zeigen, wie breit das Thema Gewalt ist und wie viele feministische AkteurInnen auf ganz unterschiedlichen Ebenen daran gearbeitet haben, es sichtbar zu machen.
Die sexualisierte Kriegsgewalt findet sich in den einzelnen Länderkategorien, das heißt unter Ex-Jugoslawien ist da ganz viel abgeheftet. Das alles, was mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenhängt an sexualisierter Kriegsgewalt und auch überhaupt das vor diesen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen, das war ja auch wirklich ein Angehen, dass da Frauen das in die UNO auch gebracht haben und auch dann auf diese internationale Ebene, auch sehr stark auch mit Medica Mondial auch unterstützt, dass dann überhaupt Zeuginnen gefunden wurden, die das bezeugen. Also in unserem internationalen Bereich unter Krieg, also da findest du dann auch aus den letzten Jahrzehnten sämtliche Zeitungsartikel, also Berichterstattung zu diesem Thema. Das vielleicht mal so als so eine Palette, die wir hier widerspiegeln. Ansonsten haben wir die Bereiche oder Orte, wo sexualisierte Gewalt durchgeführt wird, die finden sich dann auch in den Ordnern, also zum Beispiel im Ordner Uni, findet sich die sexuelle Gewalt gegen Studentinnen. Oder im Ordner Sexismus in der Kultur findet sich, wenn jetzt Rapper sexistische Texte machen, ne? Was ja auch ein Angriff immer auf Frauen ist. Das ist dann unter Kultur, im Kulturbereich abgeheftet.
Und all das führt zu einer großen, wie bekannten, Erkenntnis. Gewalt ist kein Randthema. Sie durchzieht eigentlich alle Lebensbereiche, auch in digitaler Form.
Genau, das ist es auch. Und es ist eine Grundstruktur des Patriarchats, dass das Patriarchat seine Machtverhältnisse mit Gewalt immer wieder zementiert. Immer wieder neue Formen findet. Heute eben überwiegend auch übers Internet. Also wir haben natürlich auch die ganze Diskussion über Pornografie im Internet und sexuelle Gewalt im Internet. Unter Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien haben wir die sexuelle Gewalt, die sogenannte digitale Gewalt, die auch generell auch durchaus unter Gewalt eingeordnet wird. Aber es gab ja tatsächlich auch von der Frauenbewegung her explizites Ansprechen, auch gerade von jungen Frauen, zum Thema digitale Gewalt.
Das DDF hat sich 2022 ausführlich mit Gewalt im digitalen Raum beschäftigt. Unter dem Motto Hashtag NoFair luden wir zu einem feministischen Abend voller Talks und Performances ein. Ausgangspunkt war ein Satz von Nina Simone. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie digitale Gewalt wirkt als Instrument struktureller Unterdrückung. Das besonders jene trifft, die auch jenseits des Netzes Diskriminierung erfahren. Die Diskussion verband historische feministische Kämpfe mit heutigen Strategien gegen Hate Speech, Shitstorms und Cyberstalking und machte deutlich, angstfreie Räume müssen analog wie digital erkämpft werden. Die Aufzeichnung ist online verfügbar. Wir verlinken sie in den Shownotes. Ortswechsel. Wir sind jetzt auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum. Im Erdgeschoss des Gebäudes für Geisteswissenschaften hängen zwei Stofffahnen mit Collagen aus Bildern von Archivmaterial, die Künstlerin Julia Lübbecke 2023 entwickelt hat. Worte wie Gewalt springen sofort ins Auge. Dahinter öffnet sich ein hoher, heller Raum. Lisel, die queerfeministische Bibliothek und das Archiv, das seit 2011 hier angesiedelt ist. Mit Wurzeln, die bis in die 1970er Jahre reichen. Zwischen hohen Regalreihen, vor großen Fenstern voller Plakaten, zeigen uns Kat Teichmann und Begüm Karagöz, was hier gesammelt und sichtbar gemacht wird.
Was jetzt zuletzt als sehr auffälliges und großflächiges Archivstück dazugekommen ist, ist unsere alte Tür. Eine Holztür, die wir im Rahmen einer Solidaritätsaktion bestickern lassen haben, um zu zeigen, dass wir auch im Zuge von Anfeindungen nicht unsichtbarer werden, sondern ganz im Gegenteil noch präsenter sein möchten.
Diese Tür erzählt eine jüngere Geschichte von Lisel, von Angriffen, queerfeindlichen Beschädigungen und dem Versuch, den Raum einzuschüchtern. Warum das Archiv gerade in diesem Jahr eine Solidaritätsaktion gestartet hat, erzählt Kat Teichmann. Kat hat Gender Studies, Germanistik und Philosophie studiert und ist seit 2014 bei Lisell aktiv.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt seit März dieses Jahres ging es los, dass die ersten Angriffe gegen unseren Raum begonnen haben. Also man muss dazu sagen, es hat auch schon in den Jahren zuvor immer mal wieder Schmierereien an unserer Tür gegeben. Immer mal wieder wurden Plakate und Sticker abgerissen oder so. Also das ist jetzt nicht ganz neu sozusagen. Und gleichzeitig hat es jetzt dieses Jahr in der Intensität, würde ich jetzt mal sagen, deutlich zugenommen. Also seit März dieses Jahres ging das los, dass linke Nazis an unsere Tür geschmiert wurde. Wir haben dann immer wieder überklebt, die Sachen wurden abgerissen wieder. Es wurde auch an der künstlerischen Arbeit von Julia Lübbecke, die vor unserem Raum sichtbar hängt und auch auf unserem Raum aufmerksam machen soll, die wurde auch beschädigt, da wurde dran gezogen. Die wurde verschoben. Also es kam immer wieder dazu, dass neue Schmierereien dazugekommen sind, neue Sachen abgerissen wurden. Und dann eskalierte das sozusagen im Juli dieses Jahres, dass hier dann jemand sich Zutritt zu diesem Raum verschafft hat. Und es war auch irgendwie klar, dass es ein queerfeindlicher Angriff war, der auch andere Räume hier im Gebäude GA betroffen hat, nämlich zum Beispiel den queerfeministischen Raum, der ist zwei Etagen unter uns. Da wurde auch eingebrochen, aber auch bei der Antidiskriminierungsstelle, die sich in der achten Etage, also ganz oben befinden und im Gleichstellungsbüro. Also wir waren sozusagen Teil von so einer sehr eindeutig politisch motivierten Raumnahme. Und es wurden eben leider auch Tags hinterlassen, die ganz deutlich eben aus dem rechtsextremen Milieu gekommen sind.
Genau, und die Aktionen wurden auch ein bisschen intensiver im Sinne von gewaltvoller. Zumal wurden Herdplatten aufgedreht und über Nacht angelassen. Genau, das ist dann am nächsten Morgen aufgefallen. Und zuletzt wurden auch LGBT-Fahnen entwendet und vor dem GA verbrannt. Und das war quasi eine Reaktion darauf. Wir haben uns überlegt, wie können wir den Raum so gestalten, dass wir uns beim Arbeiten hier immer noch sicher fühlen, und haben ein Coworking-Konzept als Sicherheitskonzept vorgestellt und das gleichzeitig mit einer Sticker-Aktion verbunden im Rahmen einer Vernetzung, die halt auch sehr erfolgreich war. Viele Menschen kommen wollten und ihre Unterstützung gezeigt haben, genau.
Sticker wie »Du bist nicht allein« oder »Unser Feminismus ist antirassistisch« kleben heute auf der Tür. Sie dokumentieren Widerstand und zeigen, auch Archive selbst können Orte von Gewalt und Gegenwehr werden.
Also im Grunde ja, wie für alle Archive der autonomen Frauen- und Lesbenbewegung spielt das Thema eine große Rolle, auch in unserer Sammlung. Erstens, weil wir nach wie vor ja auch von Gewalt betroffen sind. Und zweitens, weil das einfach eines der Themen autonomer Frauen- und Lesbenpolitik war und ja auch immer noch ist. Und insofern spiegelt sich das in unserer Sammlung ab. Wir haben zum Beispiel eine Materialsammlung, die auch von einer ehemaligen Archivmitarbeiterin hier angelegt wurde zum Thema Gewalt gegen Frauen. Wir haben aber auch in unserem Buchbestand eine Kategorie zum Thema Gewalt. Die ist unterteilt in Überblickswerke, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Pornografie und Frauen, Lesben gegen Gewalt gegen Frauen, Lesben, Kinder und Menschenhandel ist auch noch eine Kategorie innerhalb der Kategorie. Also das spiegelt sich natürlich in unserem Bestand ab. Was man dazu sagen muss, also bis 2020 war auch Prostitution noch Teil dieser Gewaltkategorie. Die haben wir jetzt bei Sexarbeit, also bei Arbeit, unter Sexarbeit einkategorisiert. Also da gibt es durchaus auch Verschiebung und Entwicklung, auch ja innerfeministisch.
Gewalt ist in der Lisell nicht nur ein aktuelles Thema. Die Sammlung zeigt, wie unterschiedlich feministische Gruppen Gewalt seit Jahrzehnten definiert, erweitert und politisiert haben. Von sexualisierter Gewalt über häusliche Gewalt bis zu alltäglichem Sexismus oder Gewalt in Arbeits- und Kulturräumen.
Ich würde auch sagen, dass Räume wie diese oder die Schaffung von Räumen wie diesen eine Reaktion auf Gewalt ist. Also der Raum wurde ja von Geschichtsstudentinnen damals erkämpft, die sich in Seminaren mit lückenhaften Erzählungen oder auch einem Ausschluss aus Forschung und einer mangelnden Repräsentation in der Forschung konfrontiert gesehen haben. Und gewisse Narrative oder auch der Ausschluss von bestimmten Menschen ist auch eine Form von Gewalt. Und das ist eben eine Reaktion darauf, oder die Schaffung eines Archives wie diesem ist eine Reaktion darauf.
Nichts geht über das Original.
Wir haben zum Beispiel auch ja den Bestand vom Frauen-Lesben-Radio-Funkenflug hier. Und da haben wir eine Sendung von der, ja, das ist im Prinzip eine Vorläufergruppe, bevor es dann zur Redaktionsgruppe Funkenflug gekommen ist, gab es die Gruppe Frauen Lesben gegen Rassismus und Sexismus. Und die haben ihre erste Sendung am 24.11.1992 ist die erschienen, und nämlich mit dem Titel zum 25. November Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und da können wir dann auch gerne mal kurz reinhören.
Wir wünschen allen, die uns zuhören, einen guten Morgen. Am morgigen 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Aus diesem Anlass machen wir, eine Gruppe von Frauen und Lesben verschiedener Nationalitäten, diese Sendung zum Thema Rassismus und Gewalt gegen ausländische Frauen. Wir wenden uns gegen die katastrophale Berichterstattung durch die bundesdeutschen Medien. Zusammen mit der Politik der Bundesregierung schafft diese ein Klima für rassistische und antisemitische Pogrome.
Die haben eben genau die erste Sendung genutzt, um eben über Verbindung von Rassismus und Sexismus zu sprechen und eben ganz spezifisch zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen vor allem zu berichten über die Anerkennung von Frauen spezifischen Fluchtgründen und Asyl.
Begüm Karagöz arbeitet seit 2021 bei Liesel. Parallel ist sie im MA-Studium der Arabistik, Islamwissenschaften und Komparatistik aktiv. Beim Blättern durch die Ordner stößt sie auf Materialien, die Gewalt im Hochschulkontext sichtbar machen, und auf überraschende Fundstücke aus den 1990ern.
Die Uni ist ja ein Raum, der eindeutige Hierarchien mit sich bringt. Und da, wo Hierarchien sind, ist halt auch Gewalt sehr präsent. Und ich bin gerade auf eine Kleinanzeige hier gestoßen, die das meiner Meinung nach auch sehr gut widerspiegelt. Und zwar ist das von 1990. In dem Abschnitt Er sucht sie gibt es die Anzeige Erstsemesterin gesucht für gelegentliche erotische Treffen mit Dozenten an der Uni Bochum. Also hier haben wir halt eine ganz klare hierarchische Ordnung, die gewaltvolles Verhalten ermöglicht. Und die Uni ist eben allein durch diese sehr präsenten Hierarchien schon ein Raum, der nicht gewaltfrei ist.
Also die ältesten Sachen sind von 75, ja, bis in die 2000er, bis jetzt aktuell im Prinzip, eine aktuelle Sammlung jetzt von Flyer und Broschüren, Stickern und so weiter, die wir sammeln. Aber die meisten Materialien sind so aus den 80er, 90er Jahren. Ja.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Begüm Karagöz und Kat Teichmann zeigen als Fundstücke die Broschüre Im Manzen-Express von 1986 zum Thema Männergewalt gegen Frauen. Auf dem Cover sind zwei Frauen in Selbstverteidigungsposen abgebildet, ein Symbol für die Politisierung von Wut in der feministischen Bewegung.
Und hier haben wir so ein Cover vom Im Manzen-Express, in dem halt Frauen genau das tun, wütend auftreten, und dass Wut auch einfach eine angebrachte Reaktion auf Gewalt ist, auch wenn uns eingetrichtert wird, dass es nicht zu Frauen passt. Und ich finde auch, so ein Akt von Gewalt festhalten, das entsteht ja auch aus einer Wut heraus oder aus dem Wunsch, sich zu mobilisieren. Und das finde ich halt sehr spannend. Das zieht sich nämlich auch hier überall durch. Und das hat sich auch gezeigt, als wir zusammengekommen sind im Rahmen dieser Angriffe. Also, dass wir irgendwie alle gemeinsam wütend waren und dass genau das uns mobilisiert hat, um gegen Gewalt vorzugehen. Deswegen finde ich, ist Wut immer auch immer ein ganz spannendes Thema. Und ich habe ja die Zeitschriften mit erfasst. Und für mich war das auch immer sehr empowernd zu sehen, wenn Wut ausgedrückt wurde. Und das, finde ich, war vor allem in den 80ern und 90ern so ein sehr präsentes Thema. Und vielleicht so eine Erinnerung an uns, dass wir mehr Mut zu Wut haben sollten.
Auch wissenschaftliche Arbeiten dokumentieren diese Entwicklung. In Liesel liegen Hochschulschriften zur frühen Frauen- und Geschlechterforschung in der BRD.
Wir haben Hochschulschriften hier im Bestand, über 100 Stück, an denen man ganz schön sehen kann, wie sich eigentlich die Frauen- und Geschlechterforschung entwickelt hat. Und das sind erste Arbeiten, ne, erste Forschungsarbeiten, Abschlussarbeiten, die gesammelt wurden, die halt zu Themen der Frauen- und Geschlechterforschung entstanden sind. Und das ist alles was noch völlig unerforscht hier vorliegt. Ne? Das ist einfach auch ein großer, toller Bestand. Und das macht uns schon aus, dieser Uni-Schwerpunkt. Und das unterscheidet uns jetzt auch natürlich von Auszeiten, ne, die auch noch mal viel mehr, glaube ich, auch angefragt werden jetzt von Nachlässen.
Und natürlich stellt sich die Frage, spiegelt sich Gewalt auch in diesen Arbeiten?
Auf jeden Fall. Also ich hatte die Hochschulschriften, da habe ich gerade neu angefangen hier zu arbeiten und es war auch ganz spannend, weil mit Schreibmaschinen geschriebenen Hochschulschriften bis 2010, glaube ich, haben wir ein paar. Und Gewalt ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich immer wieder auseinandergesetzt wurde.
Viele dieser Arbeiten sind inzwischen im Metakatalog, der gemeinsamen Datenbank der IDA-Einrichtungen und DDF-Suchmaschine zu finden. Kat und Begum recherchieren und stoßen auf zahlreiche frühe Arbeiten aus den 1980er Jahren.
Der Beitrag der Women's Studies zur Überwindung der Diskriminierung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft. Frauenverlage. Individuelle und kollektive Widerstandsformen von Frauen in der BRD.
Von wann ist der?
Die ist von
1981. Hannelore Häusler?
In Reutling, Evangelische Fachhochschule Reutling. Also wir haben nicht nur hier Ruhrgebietsbezogene, sondern eben auch andere.
Das ist toll, ne? Guck mal, alles 80er Jahre. Ja. Das Bild der Frau in den Massenmedien 85. Mhm. Brigitte Henn.
Filmregisseurin in der BRD 87. Die Opferrolle der Frau, Aspekte der Frauendarstellung in Kunst und Werbung und ihre ideologischen Implikationen von 1978.
Zweite Staatsprüfung im, was ist das?
Künstlerische und mediale Darstellung, also wahrscheinlich ja eher Kunstgeschichte, ne? Bereich Kunstgeschichte.
Das war auch super, ne?
Genau, ja, wir haben einen großen Schwerpunkt auch innerhalb der Kunstgeschichte, weil viele der Archivkundinnen waren Kunsthistorikerinnen und deswegen auch hier, ne, Künstlerinnen und Kreativität im 19. und 20. Jahrhundert, Ansätze einer weiblichen Emanzipation durch Kunst von 1981 hier an der Ruhr-Uni entstandene Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung fürs Lehramt. Also es braucht da auf jeden Fall noch eine Tiefenerschließung, wie du jetzt hier auch siehst. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir es zumindest erstmal zugänglich gemacht.
Und Gewalt. Empathie in der Syntax, die Berichterstattung über sexuelle Gewalt gegen Frauen von 1991. Mhm. Das ist eine Seminararbeit im Rahmen eines Pro-Seminars zur geschlechtsspezifischen Sprache.
Entfernte Verbindung. Was trennt, was verbindet?
Was wir aus den Archiven erfahren haben, spannt einen weiten Bogen. Von frühen Selbstorganisierungen über Wut und Widerstand bis hin zu den ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die Gewalt als gesellschaftliches und strukturelles Problem beschrieben haben. Feministische Erinnerungseinrichtungen wie Auszeiten und Liesel bewahren diese Geschichte und erinnern zugleich daran, dass Gewalt bis heute Realität ist. Und auch heute bestätigen die Zahlen diese Kontinuität. Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, kurz BFF, verzeichnet seit Jahren steigende Beratungsanfragen und weist zugleich auf massive Lücken im Schutzsystem hin. Fehlende Plätze, unzureichende Finanzierung, kaum barrierefreie Angebote. Genau hier setzt die politische Gegenwartsarbeit an. Wir sprechen jetzt mit Rebecca Vinci, Projektreferentin bei DAMIGRA, dem Dachverband der Migrantinnenorganisation. DAMIGRA gehört zu den inzwischen über 20 Organisationen im Bündnis Istanbul-Konvention und bringt dort eine intersektionale Perspektive ein. Wo bestehen heute Schutzlücken Und warum sind Debatten aus den 1970er und 1980er Jahren nach wie vor relevant? Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats, 2011 beschlossen und 2014 in Kraft getreten. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern, zu bekämpfen und langfristig zu beseitigen. Doch die Umsetzung, auch in Deutschland, steht seit Jahren in der Kritik.
Also der Alternativbericht, oder nochmal sozusagen ganz von vorn, die Istanbul-Konvention sieht ja auch vor, dass es ein unabhängiges ExpertInnen-Gremium gibt, das dann sozusagen in den Ländern, die das ratifiziert haben, die Umsetzung überprüft. Und dann in regelmäßigen Abständen schreibt die Regierung oder der Staat einen Bericht und stellt da, wie er die Konvention umsetzt. Und dann gibt es eben diesen Alternativbericht von einem Bündnis aus ganz vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da ist der Migra eben von Anfang an Teil und bringt eine ganz wichtige Perspektive mit rein.
Die historischen Materialien aus den Archiven zeigen, feministischer Gewaltschutz war immer ein zivilgesellschaftlicher Kampf. Und genau daran knüpft der Alternativbericht an. Er wurde unter Einbezug von Fachstellen, Selbsthilfeorganisationen und Betroffenenperspektiven erarbeitet und macht sichtbar, was im staatlichen Bericht oft unsichtbar bleibt. Der Bericht wird GREFIO, dem unabhängigen ExpertInnengremium des Europarats, vorgelegt. Und er zeigt, es bestehen weiterhin massive Lücken im Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Vor allem fehlt eine verbindliche, bundesweite Umsetzung der Maßnahmen.
Das Thema Intersektionalität ist aber dieses Mal in dem Bericht ganz vorne reingeschrieben, dass es unglaublich wichtig ist. Und das betrifft natürlich nicht nur migrierte und geflüchtete Frauen, ne? Aber das ist eben der spezielle Fokus, den wir da reinbringen. Es ist wichtig, um einfach diesem Gremium, also GREVIO heißt es, ein bisschen einen differenzierteren Blick zu geben, weil natürlich der deutsche Staat seine Perspektive darstellt und vielleicht auch sagt, und hier haben wir Mittel und da haben wir Projekte und das haben wir alles umgesetzt und diese ganzen tollen Gesetze haben wir auf den Weg gebracht. Und dass wir eben gucken, okay, aber aus der Sicht von NGOs, die vielleicht tatsächlich auch näher mit Betroffenen arbeiten oder eben marginalisierte Gruppen im Blick haben, wie effektiv ist das wirklich? Wer ist davon wirklich geschützt und mitgedacht? Das finden diese Expertinnen auch total wertvoll. Also das ist für die sehr wichtig und das ist eben, wir haben diesen Bericht jetzt eingereicht und das ist aber ein Prozess, also die werden auch nochmal in Deutschland zu Besuch sein, werden sich unter Umständen auch mit verschiedenen Organisationen treffen und nochmal Punkte, die sie besonders interessant fanden oder wo sie mehr wissen wollen, ansprechen und vielleicht mal einen runden Tisch veranstalten.
Der Blick in die Geschichte hat gezeigt, wie vielschichtig Gewalt dokumentiert ist. Genau diese Komplexität sehen wir auch in den aktuellen Analysen. Gewalt wirkt dort am stärksten, wo Menschen mehrere Diskriminierungen gleichzeitig erleben. Welche Perspektiven fehlen in staatlichen Berichten?
Also so allgemein gesprochen auf jeden Fall ganz viel Intersektionalität. Das betrifft eben nicht nur uns, sondern auch sowas wie queere Menschen, Transpersonen, nicht-binäre Personen, Wohnungslose. Auch was die Altersstufen angeht, ne? Zum Beispiel auch hochaltrige Personen. Also inwiefern sind die auf eine bestimmte Art von Gewalt betroffen und werden nicht mitgedacht? Also Intersektionalität ist ein ganz wichtiges Wort. Das fliegt auch viel rum. Ich glaube, es ist auch inzwischen einigermaßen verbreitet. Aber die Frage ist immer, wie konkret wird es umgesetzt? Also wie viel Absicht steckt da wirklich dahinter? Und dann ein wichtiger Punkt, auch Prävention. Also Primärprävention. Durch zum Beispiel Bildung, durch Strukturen, durch Schulungen zu verhindern, dass es überhaupt zu Gewalt kommt. Ne? Das ist schon auch ein Teil von Schutz, der aber vernachlässigt wird auf jeden Fall. In dem Bericht wird auch viel auf so Lücken in Unterstützungssystemen eingegangen. Ich glaube, was aus der Migra-Perspektive ganz wichtig ist, eben in Bezug auf unsere Zielgruppe, sind so Schutzlücken wie Sprachbarrieren. Ne? Also dass an allen möglichen Punkten im Hilfesystem es unglaublich wichtig wäre, finanzierte, qualifizierte Sprachmittel zur Verfügung zu stellen, weil das eben die Entscheidung über Zugang auch bedeutet. Selbst wenn ich zum Beispiel einen Frauenhausplatz hätte, was ja auch keine Garantie ist, aber wenn ich mich dann mit Menschen nicht verständigen kann, dann bringt das nicht so viel. Also das ist ein Ding. Dann so ganz, ganz grundlegend der Status, also Aufenthaltsstatus, haben wir viel drüber gesprochen. dass gerade für Menschen, die über Familiennachzug oder Zusammenführung hergekommen sind, die also einen Aufenthaltstitel haben, der von ihrem Partner abhängig ist, wenn dann in der Beziehung Gewalt passiert, es unglaublich wichtig ist, dass sie einen eigenen Aufenthaltstitel haben, damit sie eben nicht, um in Deutschland bleiben zu können, Gewalt hinnehmen und im schlimmsten Fall dann auch sterben. Da gibt es im Moment im Aufenthaltsgesetz eine Regelung, dass die Ehe oder die Beziehung 3 Jahre in Deutschland bestanden haben muss, bevor eine betroffene Person einen eigenständigen Aufenthaltstitel kriegt.
Wir haben gehört, Gewalt ist immer auch mit Machtverhältnissen verknüpft. Und hier zeigt sich eines der deutlichsten Beispiele dafür, wenn ein Aufenthaltsstatus von einer Beziehung abhängt, wird Gewalt durch politische Bedingungen mitproduziert.
Und das ist unglaublich, ne, wenn du dir vorstellst, dass du 3 Jahre in einer gewaltvollen Beziehung bleiben musst. Und es gibt eine Ausnahmeregelung für Härtefälle, wo auch häusliche Gewalt mit reinzählt. Aber in der Praxis ist das mit vielen Hürden und bürokratischen und Nachweispflichten verbunden. Es darf einfach keine Vorschrift zur Bestandszeit geben von einer gewaltvollen Beziehung, ne? Und das ist sowas ganz, ganz Grundlegendes, weil mit dieser Angst vor Abschiebung die Betroffenen natürlich in eine unglaubliche Abhängigkeit gedrängt werden. Und ganz allgemein, wenn wir auf GEAS gucken, wie sich die Situation in der nächsten Zeit auch verändern wird, wie die GEAS in Deutschland umgesetzt wird, das wird eine unglaubliche Verschärfung und Verschlimmerung bedeuten, auch in Bezug auf Gewaltschutz. Also zum Beispiel die Wohnsitzauflagen. Das wird sich noch mehr verschärfen. Die Art, wie sich geflüchtete Menschen bewegen und aufhalten können, wird noch mehr eingeschränkt. Und auch das ist ja beim Thema Gewaltschutz, wenn du sagst, ich möchte aus einer gewaltvollen Beziehung raus, ich muss fliehen, am besten auch so weit wie möglich, ne, um eben vom Täter nicht verfolgt zu werden. Und ich darf mich aber aus meinem Landkreis nicht rausbewegen, sonst kriege ich auch eben Leistungen entzogen oder ein Verfahren oder werde im schlimmsten Fall abgeschoben. Also ganz, ganz viele Punkte.
Auch das ist eine Form struktureller Gewalt. Eine, die schon früh in den Archiven dokumentiert wurde und auch heute hochaktuell ist. Und es bleibt die Frage, wie umfassend unser Gewaltbegriff eigentlich ist.
Ich glaube, auch das ist was, was im Moment in deutschen Strukturen noch fehlt. Auch das ist etwas, was die Istanbul-Konvention eben eigentlich schon vorgearbeitet hat und was hier nur umgesetzt werden müsste. Zu sagen, was ist alles Gewalt? Also was zum Beispiel ganz viel im deutschen Recht fehlt, ist die Frage der ökonomischen und wirtschaftlichen Gewalt. Wenn die Partnerin kein eigenes Einkommen hat und dann ihr Geld vorenthalten wird, sie irgendwie überwacht wird, wie viel sie ausgeben kann, wofür. Auch da werden ja Abhängigkeiten geschaffen, die Menschen daran hindern, aus Gewalt rauszukommen. Und ich glaube, das ist eben total wichtig, das mitzubedenken bei allen möglichen Maßnahmen und Gesetzesentwürfen. Und zusätzlich eben sowas wie strukturelle Gewalt, institutionelle Gewalt, was natürlich die Strukturen und Institutionen selber obviously nicht so auf dem Schirm haben, wo wir dann aber immer wieder darauf hinweisen.
Damit schließt sich der Kreis zu unserer Reise durch die Archive. Gewalt ist nie nur individuell. Sie ist ökonomisch, politisch, kulturell und tief in gesellschaftliche Strukturen eingeschrieben. Genau das haben die feministischen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre sichtbar gemacht. Und genau das verlangt die Istanbul-Konvention heute von den Staaten. Was in den Archiven dokumentiert ist, wirkt in die Gegenwart hinein, in die Warnungen der Beratungsstellen, die Analysen von Damigra und in politische Forderungen, die bis heute nicht vollständig umgesetzt sind. Die Geschichte der Antigewaltbewegung endet nicht im Archiv. Sie schreibt sich weiter, täglich, in der Praxis der Organisationen, die heute für Schutz, Sichtbarkeit und Rechte kämpfen.
Das letzte Wort hat
in dieser Folge nochmals Christina Klemm, um den Bogen zu schließen.
Also ich glaube, man muss sich überlegen, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, ist denn das das Ziel? Ja, wollen wir in einem zutiefst kapitalistischen, sexistischen, rassistischen Staat eigentlich gleichberechtigt sein? Oder wollen wir eigentlich eine andere Gesellschaft konstruieren, die eben sehr viel auch von den im Moment herrschenden Strukturen und Verhältnissen auch dekonstruiert und neu regelt? Das kann man nicht in drei Sätzen beantworten. Aber ich glaube, man muss einfach sehen, im Moment leben wir eben in einer besonderen Gesellschaftsform und die eben bestimmte Machtverhältnisse ja auch legitimiert und auch untermauert. Und feministische Rechtskritik würde bedeuten, tatsächlich sich alle, sowohl die Verfassung als auch die einfach gesetzlichen Regelungen nochmal anders anzusehen und zu sagen, wie soll denn die Gesellschaft aussehen und was ist eigentlich Gleichheit? Was ist eigentlich diskriminierungsfreies Leben? Wie können wir intersektionale Diskriminierungsformen eben wirklich einbeziehen und wie schaffen wir das, ein Leben untereinander zu organisieren, das solidarisch und gleichberechtigt in der Form ist, dass alle ein besseres Leben haben.
Das war die 12. Folge von Listen to the Archive, eine Produktion vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Rita Kronauer, Kat Teichmann, Birgün Karagöz und Rebecca Vinci. Schnitt und Mischung: Christian Alpen, Sounddesign: Azadeh Sandie, gestaltet von Steff Urgast und mir, Birgit Kiupel.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.